Nächster Halt, Universität.
Hey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut uns, dass ihr zurück seid beim 9b-Podcast von der Universität Konstanz. Heute sitze ich hier gemeinsam mit Eike Köln, welcher hier an der Uni einen Schachkurs gibt und er ist auch verantwortlich dafür. Und wir wollen einfach ein bisschen über das Spiel, seine Karriere und auch über den aktuellen Schachhype reden. Aber bevor ich zu viel wegnehme, Eike, willst du dich einfach mal kurz vorstellen und sagen, wie du angefangen hast, Schach zu spielen?
Ja, hallo, also ich bin Eike Köln. Ich gebe seit dem Wintersemester 17-18 hier an der Universität den Schachkurs und ich habe mit 6 Jahren schon angefangen, Schach zu spielen. Es wurde bei uns damals in der Grundschule ein bisschen gefördert und die Schach AG in der Grundschule wurde von unserem Verein eben angeboten, den Schachfreunden Göppingen, und darüber bin ich dann zum Schachspielen gekommen und bin da dann quasi auch ins kompetitive Schach gekommen und habe dann halt weitergespielt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, so die Komplexität des Spiels. Und hier an der Uni wurde ich dann eben von dem früherigen Leiter angesprochen, ob ich den Kurs nicht übernehmen möchte, weil er dann aus der Uni ausgetreten ist. Und so bin ich dann dazu gekommen, das auch hier an der Universität zu machen.
Ja, ich finde es relativ beeindruckend. Das wollte ich dich auch direkt fragen. Mit 6 Jahren, da ist man ja schon noch relativ jung. Denkst du, da ist man schon alt genug, um das komplette Prinzip von Schach überhaupt zu verstehen?
Es ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Schach ist ein Sport, der jede Altersklasse machen kann, egal ob jung oder alt. Natürlich versteht man in jungen Jahren vielleicht noch nicht das ganze Konzept vom Schachspielen und versteht dann auch manche Begriffe nicht oder vielleicht manche Ideen. Aber das ist, würde ich sagen, ein fortschreitender Prozess. Und desto mehr man sich damit beschäftigt, desto besser wird es natürlich, wie in anderen Sportarten auch. Und für junge Kinder ist das auch eigentlich eine nette Sache, weil sie auch für die Schule teilweise wichtige Skills schon lernen, dass sie sich halt über die lange Zeit konzentrieren. Und man merkt natürlich, desto älter die Kinder auch werden, desto mehr Konzentration ist da, desto ruhiger können sie auch mal am Brett sitzen, weil natürlich in der Grundschule ist es schwierig, Partien über lange Zeit zu spielen, weil da dann irgendwann das Interesse nicht da ist, das wirklich bis zum Schluss durchzuspielen. Aber ich denke prinzipiell auch für Grundschüler schon eine geeignete Sportart.
Aber denkst du dann, dass vielleicht das Schachspiel in jungen Jahren vielleicht schon ein bisschen irgendwie die Aufmerksamkeit oder Konzentration fördert für die späteren Jahre?
Ich würde zumindest sagen, ich selber habe das bei mir gemerkt oder auch bei meinen Freunden, die auch Schach gespielt haben, dass da schon eine Korrelation da ist zwischen der Aufmerksamkeitsspanne und Schachspielen eben, weil es ja durch den Sport auch gefördert wird. Und es gibt, glaube ich, sogar aktuelle Studien auch dazu, die das auch ein bisschen beweisen, dass Schachspielen auch förderlich ist für zum Beispiel Mathematik, weil dieses logische Denken einfach gefördert wird.
Was genau ist denn eigentlich im Schach der Elo?
Also die Elo ist eine Wertungszahl, die...
Das heißt die Elo? Dann tut es mir leid.
Ja. Nein, es geht halt darauf zurück, es ist ja die Wertungszahl und die gibt quasi an, wie stark ein Spielender ist. Und desto höher die Zahl, desto stärker die Person eben. Und es setzt sich ein bisschen daraus zusammen, immer gegen welche Spieler oder Spielerinnen habe ich in einem Turnier gespielt, wie stark ist da die Wertungszahl gewesen. Und daraus setzt sich dann ein gewisser Erwartungswert zusammen, welche Punktzahl ich in einem Turnier zum Beispiel erzielen muss, um meine Elo verbessern zu können oder vielleicht auch eben Elo verlieren. Und das sagt einfach nur, wie gut bin ich momentan. Und es gibt dann eben gewisse Normen für einen internationalen Meister, einen FIDE-Meister oder einen Großmeister, die erreicht werden müssen, damit ich den Titel auch beantragen kann.
Du bist jetzt ja schon relativ guter Schachspieler, auch relativ ein hohes Elo. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht ganz genau, wie hoch dein Elo ist und wo du gerade spielst und wie gerade deine kompetitive Schachkarriere läuft.
Genau. Also momentan meine Elo ist bei 2050. Ich war auch schon mal ein bisschen höher, bei um die 2100. Habe jetzt im letzten Turnier ein bisschen Federn gelassen, sage ich mal. Aber momentan spiele ich einerseits in Deutschland für meinen Heimatclub noch, für die Schachfreunde Göppingen. Da spielen wir in der Landesliga. Und dann spiele ich noch in der Schweiz für meinen Zweitverein, den Schachclub Bodan in Kreuzlingen. Und da spielen wir in der zweiten Bundesliga in der Schweiz momentan. haben auch schon mal erste Bundesliga gespielt, aber sind dann leider vor 2 Jahren wieder abgestiegen in die zweite Bundesliga.
Hat es, kann es an irgendeinem Grund liegen, dass man nicht genug übt gerade im Moment, oder ist es auch einfach ein bisschen, man gibt sein Bestes und manchmal läuft es gut und manchmal schlecht?
Natürlich, es gibt Phasen, wo es einfach besser läuft oder in manchen Phasen läuft es schlechter. Natürlich auch je nachdem, wie man beruflich zum Beispiel eingespannt ist. Ich sag mal, im Profischach oder in diesem semiprofessionellen, dann in der Erstbundesliga, ist es natürlich auch so, es ist eine Geldfrage. Die Vereine zahlen ihre Profis, dass sie zu den Spielen antreten, weil es nicht heißt, dass ein Spieler, der zum Beispiel für Kreuzlingen gemeldet wäre, auch in Kreuzlingen wohnt. Und es kann dann sein, dass der Spieler halt extra dafür anreist, die Spiele zu machen. Und die Profispieler, die dann auch ihren Lebensunterhalt mit dem Schach verdienen, die wollen dafür halt natürlich dann ein bisschen Geld haben. Und da ist es dann auch eine Frage, wie viel Geld hat der Verein insgesamt zur Verfügung? Kann man es sich erlauben, jeden Spieltag mit Bestbesetzung anzutreten? Oder es sind dann eben auch so, sag ich mal, semiprofessionelle Spieler wie ich da, die dann eher auch einspringen, wenn die Profis mal nicht da sind. Und da merkt man dann natürlich schon den Leistungsunterschied, wenn mehr semiprofessionelle Spieler spielen, als wenn jetzt nur eine Mannschaft mit Profis antritt.
Das ist eigentlich super interessant. Das heißt, es gibt auch vielleicht ein bisschen, und ich will jetzt dir überhaupt nichts im Mund legen, ein bisschen Konkurrenz vielleicht untereinander, wer dann zu dem Turnier kann, oder ist das alles ganz freundschaftlich und Team?
Also normalerweise ist es im Verein sehr freundschaftlich. Okay. Man möchte ja auch, dass der Verein bestmöglich abschneidet und jetzt vielleicht nicht auch absteigt dann. Das heißt, man lässt dann auch gerne den besseren Spieler in den Vortritt. Und ich meine, für die Profis ist es bei den Vereinen meistens eh so geregelt, dass wenn die Profis können, dass die Profis den Vortritt haben, weil sie eben die stärkeren Spieler sind. Und man damit auch bessere Ergebnisse natürlich erzielen kann, als wenn jetzt nur die eigenen Vereinsspieler zum Teil spielen. Aber für mich war es immer okay, einzuspringen, wenn man gebraucht wird. Und ich habe dann auch gerne den Besseren eben den Vortritt gelassen. Weil wie gesagt, man möchte natürlich, dass der Verein bestmöglich dasteht am Ende.
Ja, das hört sich eigentlich voll cool an, auch nach einer guten Community so ein bisschen. Wie läuft es denn ab, wenn ihr dann zu einem Turnier geht? Das würde, glaube ich, uns alle mal interessieren, wie genau so ein Schachturnier abläuft und vielleicht auch, was man machen muss, um zum International Master oder Grandmaster zu werden. Mhm.
Also man muss bei Turnieren oder Spielen im Allgemeinen ein bisschen unterscheiden, ist es ein Ligaspiel oder ist es wirklich ein offenes Turnier, das stattfindet. Bei Ligaspielen bekommt man am Anfang der Saison, wie in anderen Sportarten, auch halt seinen Spielplan und weiß quasi, an dem Wochenende treten wir gegen die Mannschaft an. Da müssen wir zum Beispiel auswärts nach Zürich fahren und dann in Zürich zum Beispiel spielen. Da fährt man dann mit seinen Mannschaftskollegen zusammen halt hin. Während bei offenen Turnieren das bisschen dem Einzelspieler selbst überlassen ist, wo man hinfährt und wann man das spielt. Und es wird weniger vom Verein organisiert. Also da muss man sich selber natürlich ein bisschen danach umschauen, welche Turniere interessieren einen und wo kann man eben gut spielen. Und da kann man sich dann eben ganz normal anmelden. Es gibt in der Regel verschiedene Gruppen. Je nachdem, welche Elo man auch hat, darf man dann, sag ich mal, in einer höheren Gruppe spielen oder in einer niedrigeren. Und dann wird in der Regel ein Schweizer System gespielt mit 7 bis 9 Runden. Und man wird in der Regel immer gegen Gegner gelost, die dann ungefähr gleich viele Punkte in dem Turnier haben wie man selbst.
Also das, gleich viele Elo-Punkte?
Also in der ja, also in nicht Turnier. Gleich viele Elo-Punkte, quasi gleich viel erzielte Punkte in dem Turnier.
Ah, okay, okay.
Und in der ersten Runde wird man in der Regel nach Setzliste gepaart. Das heißt, die meisten Turniere halbieren die Startrangliste und schiebt dann die untere Hälfte auf die obere Hälfte. Das heißt quasi, der ersten Hälfte spielt in der ersten Runde gegen den ersten der zweiten Hälfte. Begünstigt natürlich ein bisschen die stärkeren Spieler, weil man in der ersten Runde dann in der Regel als stärkerer Spieler auch einen vollen Punkt erzielen sollte. Aber es gibt dann natürlich auch jedes Mal Überraschungen, wo dann der schwächere Spieler gewinnt oder einen Unentschieden erzielt.
Okay. Und wie fängt man denn an, wenn man jetzt noch nie Schach gespielt hat, als wenn man 0 Elo-Punkte hat sozusagen? Wenn man einfach in sein erstes Turnier geht, kann man starten und sich dann von 0 nach oben aufbauen?
Genau, du musst eine Mindestanzahl an gespielten Spielen haben, damit du eine Elo bekommen kannst, und du musst in dem Verein gemeldet sein.
Okay.
Also wenn ich jetzt nicht im Verein gemeldet bin oder mich von dem Verein abmelde, dann erlischt nach einiger Zeit meine Elo. Oder wie gesagt, wenn ich nicht gemeldet bin und mein allererstes Turnier spiele, kann ich auch keine Elo bekommen.
Okay.
Aber wenn ich dann quasi mich im Verein gemeldet habe, mein erstes Turnier spielen, muss ich eben eine gewisse Mindestanzahl an Partien, die gewertet werden, gespielt haben. Und dann bekomme ich in der Regel die Leistung, die ich dann in dem ersten Turnier erzielt habe, ist dann meine Einstiegs-Elo.
Okay.
Und früher war es mal, glaube ich, gedeckelt, dass man mit mindestens 1500 erst anfangen kann und vorher keine Elo bekommt. Das ist jetzt aber durch die Jahre, dass immer mehr Schachspieler auch angefangen haben oder Schachspielerinnen, wurde die Zahl runtergesetzt. Und ich glaube, mittlerweile bekommt man sogar schon deutlich niedrigere Elos.
Okay. Gerade auf das Stichwort, dass es jetzt mehr Schachspielerinnen gibt. Momentan ist der Schachhype ja relativ groß. Ich habe nachrecherchiert. Auf Twitch sind inzwischen mehr als ein Viertel der Streamenden am Schachspielen. Und die Weltmeisterschaft jetzt, Ding Liren gegen Jan Nepomniachtchi, haben mehr Zuschauer gehabt als jede Weltmeisterschaft im Schach davor. Denkst du, da gibt es irgendeine Erklärung für, warum das jetzt gerade so gehypt wird, das Spiel?
Also ich denke, was hier eine große Rolle gespielt hat, ist auch die Corona-Pandemie, weil viele Aktivitäten nicht mehr möglich waren. Die meisten Sportvereine durften kein Training mehr anbieten oder keinen Vereinsabend. Und der Vorteil beim Schach ist, Schach kannst du ja auch hervorragend online spielen. Da gibt es ja viele Plattformen, chess.com, leechess.org, wo man einfach gegen Menschen auf der ganzen Welt Schach spielen kann und wo sich auch jeder einfach kostenlos anmelden kann, sogar Taktikaufgaben machen kann und sich selbst verbessern kann, wenn er das möchte. Und das ist, denke ich, ein Rieseneffekt gewesen, was dazu geführt hat, dass wir so viele neue Schachspielende bekommen haben, weil viele Leute es in der Zeit eben ausprobiert haben und gemerkt haben, das macht Spaß, das gefällt ihnen, das ist irgendwo auch eine Herausforderung, weil obwohl man natürlich immer die gleichen Figuren auf dem Brett hat, wird jedes Spiel anders laufen als das davor. Und das ist, glaube ich, was die Attraktivität dann für viele Menschen ausgemacht hat, dass sie dann gesagt haben, sie fangen an mit dem Schachspielen. Und gutes Timing zu der Zeit von Netflix, natürlich auch The Queen's Gambit, wo ein sehr großer Erfolg war und ich glaube, viele Leute auch dazu angeregt hat, Schach mal auszuprobieren.
Cool, weil also ich kann von mir auch sagen, dass The Queen's Gambit hat mich nicht ins Schach gebracht, aber die Eröffnung hat natürlich dann schon Spaß gemacht, gerade als sehr Beginner oder Amateur, das mal auszuprobieren. Hast du die Serie gesehen, The Queen's Gambit?
Ja, ich habe nicht direkt am Anfang die Serie gesehen. Ich habe das dann erst ein bisschen später mitbekommen, wo der Hype schon da war. Und habe mir dann gedacht, so als langjähriger Schachspieler muss man sich das auf jeden Fall eigentlich mal anschauen. Und ich war auch sehr angetan von der Serie. Ich sag mal, die wurde gut dargestellt. Es beruht ja auch auf einer wahren Geschichte. Deswegen auch die Schachpartien waren akkurat dargestellt. Natürlich, auch wenn der Fokus nicht so sehr ins Detail gegangen ist. Aber insgesamt war die Serie authentisch und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall die anzuschauen.
Ja, das ist halt cool, weil das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen, ob jetzt in Queen's Gambit oder generell in anderen Medien, jetzt Buch oder Film, ob da Schachspiele authentisch dargestellt werden oder eher so, der Hauptcharakter ist knapp am Verlieren und findet dann doch noch 5 überraschende Züge und gewinnt. Speziell in Queen's Gambit, dir ist da wirklich auch einen guten Verlauf von einem Schachspiel aufgefallen.
Also die Partien, die in Queen's Gambit dargestellt wurden, das waren echte Partien, die so auch mal stattgefunden haben. Und dementsprechend war natürlich die Partie auch realistisch, weil es eben auf wahren Begebenheiten beruht hat. Und man hat auch die Entwicklung halt gesehen. Ich sag mal, bei Farmen hat nicht jede Partie gewonnen, sondern man hat so ein bisschen den Prozess auch mitbekommen, wie sie sich selber da verbessert hat. Was es bedeutet hat, damals auch an seinem eigenen Schach zu arbeiten, was ja heute doch ganz anders aussieht, dadurch, dass man einen Computer hat und vieles dann mit einer Engine einfach sich anschauen kann und die Engine einem klar sagt, okay, was ist der beste Zug? Während es früher halt mehr war, dass man sich mit anderen Schachspielern, in dem Fall natürlich meistens Großmeister, zusammengesetzt hat und dann Partien analysiert hat. Das heißt, damals war die Vorbereitung für so ein Turnier, für die Weltmeisterschaft, auch eine ganz andere als zum Beispiel heutzutage Ding Liren gegen Jan Nepomniachtchi.
Okay. Wenn jetzt man Beth Harmon nimmt, wie sie sich vor 30, 40 Jahren, ich weiß nicht mehr genau das Datum, wann The Queen's Gambit spielt, aber ich glaube, es war in den 70ern.
Ja, 80ern. Genau. Also es waren zu Zeiten vom Kalten Krieg damals noch so.
Ah, okay.
USA gegen Russland, was da auch schön dargestellt wurde. Und damalig eben eigentlich Bobby Fischer war, der gegen Spassky gespielt hat und damals der Weltmeisterschaftskampf stand eben auch für ja, mehr als nur reines Schachspielen, weil eben dieser ganze Hintergrund noch dazu da war.
Okay. Ich habe einfach mal nachgeschaut, wer die Top-Spielenden sind. Und mir ist aufgefallen, dass da in den Top 30 auf jeden Fall noch keine Frauen mit der Elo dabei sind und auch sonst nicht so viele. Gibt es da, haben Frauen da Nachteile oder wird das getrennt oder gibt es irgendeinen Grund, der dir vielleicht einfallen könnte?
Ich denke, dass es ein bisschen historisch bedingt ist, dass es früher einfach mehr ein Männersport war und es für viele Frauen auch schwierig ist, den Einstieg dann zu finden. Mhm. Ich habe lange Jahre auch in der Grundschule Jugendtraining gegeben oder war ehrenamtlich für meinen Verein tätig und da haben wir das auch beobachtet, dass Frauen oder Mädchen lieber spielen, wenn andere Mädchen auch da sind.
Ah, okay.
Weil es hat eine andere Dynamik, sag ich mal, als wenn es eine Gruppe von nur Jungs ist und ein Mädchen, als wenn noch ein zweites Mädchen zum Beispiel da ist. Und deswegen glaube ich, dass das einfach allein ein Effekt ist, der statistisch bedingt, dass es die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es einen sehr guten Mann gibt. Und ich denke, dass Frauen eben noch nicht so lange in dem Sport vertreten sind, aber wird es sicherlich vielleicht in den nächsten Jahren noch beobachten können, dass auch die Frauen immer stärker werden. Was man mittlerweile ja auch schon sieht, ich meine, es gibt Frauen, die mittlerweile an die 2600 Elo haben oder zum Teil schon drüber. Das war vor ein paar Jahren, gab es dann nur eine Frau, die das geschafft hat und das war Judith Polgar. Und dann kam lange Zeit nichts. Und Judith Polgar hat zum Beispiel auch schon mit vielen Männern ein Turnier gespielt. Also es wird nicht zwangsweise getrennt. In offenen Turnieren ist es auch ganz normal, dass Männer und Frauen zusammenspielen. Nur bei diesen super Großmeister-Turnieren, wo zum Beispiel Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura spielen, da wird es getrennt aus dem Grund, weil die Leistung doch ein bisschen auseinandergeht. Aber es gibt auch Turniere, wo das gemixt ist.
Denkst du, wenn jetzt man diese gesellschaftliche Grenze ein bisschen über die Jahre überschreiten kann und die Frauen mehr auch von Jugend auf Schach spielen, dass sie eine Chance haben, zu diesen großen Spielern wie Nakamura und Carlsen und Liren, also da in den großen Turnieren dabei zu sein?
Ich denke auf jeden Fall. Also ich würde zumindest keinen Grund sehen, warum das nicht möglich sein sollte.
Okay.
Also ich sag mal, rein von den Grundvoraussetzungen sollten Frauen nicht schlechter sein als Männer, was das Schachspielen angeht.
Ich habe jetzt doch gerade angenommen, dass man von jung auf spielen muss, um überhaupt groß zu werden. Ich habe mal ein Video gesehen, wie Magnus Carlsen gegen Kasparov einen Unentschieden gespielt hat, als er, glaube ich, 15 war. Denkst du, dass, also, oder besser gesagt, wann denkst du, sollte man anfangen, wenn man in die Top 2000 Spieler will?
Also ich denke, wenn du in die Top 2000 Spieler rein möchtest, musst du früh anfangen. Einfach weil Schachspielen wird immer komplexer, dadurch, dass man eben im Computer viel vorbereitet. Das heißt, man muss proportional mehr Arbeit reinstecken als vor ein paar Jahren, um wirklich gut zu werden. Einfach weil wir mittlerweile mehr Informationen haben, um es mal verallgemeinert auszudrücken. Und dafür muss man eben jetzt halt auch mehr arbeiten, um sich das alles anzueignen und um auf den aktuellen Stand zu bleiben. Deswegen denke ich, man muss schon in frühen Jahren anfangen. Und das Wichtige ist auch in frühen Jahren die richtige Förderung zu erhalten. Weil selbst kommt man natürlich bis zu einem gewissen Level, wo man sich selber auch trainieren kann. Aber wenn man wirklich einen internationalen Meister oder einen Großmeister anstrebt oder wirklich in die Weltspitze möchte, braucht man einen guten Trainer auch, der einen da ein bisschen voranbringt.
Denkst du, jemand wie Magnus Carlsen hat auch einen Trainer oder eine Trainerin? Oder?
Ja, also bei den wirklich sehr starken Großmeistern, die die Weltspitze sind, die haben ein ganzes Team an anderen Großmeistern, die sie unterstützen. Das sind dann sogenannte Sekundanten, die für das jeweilige Turnier dann helfen, Eröffnungen vorzubereiten, gewisse Pläne auszuarbeiten oder vielleicht auch eine Neuerung in irgendeiner Eröffnung, damit man einen Überraschungseffekt hat. Und da steht wirklich ein ganzes Team dahinter, das da den Großmeistern jeweils dann zuarbeitet.
Also wenn man jetzt gerade sich die Weltmeisterschaft anschaut, heißt es Weltmeisterschaft oder sage ich das falsch?
Nein, es ist auch ganz normal die Weltmeisterschaft, ja.
Haben dann beide Großmeister auch Teams mit anderen Großmeistern, die hintereinstehen und die Spiele des Gegners analysieren?
Genau, zum Beispiel, was man gesehen hatte bei Ding Liren, war, dass häufig Richie Rapport, ein ungarischer Großmeister oder mittlerweile zu Rumänien gewechselt, ganz häufig mit da war und ihn vorbereitet hat und auch, sag ich mal, seelisch und moralisch natürlich unterstützt hat. Aber das ist zum Beispiel der nächste Sekundant zu Dinglieren gewesen, der da viel einfach mit einem weiteren Team an Großmeistern hinter ihm dann Dinglieren zugearbeitet hat für den Weltmeisterschaftskampf.
Findest du das erstaunlich, dass die Schachweltmeisterschaften, da können die Spiele ja teilweise über 4 Stunden gehen, dass da trotzdem so viele, also da sind ja über Hunderttausende von Zuschauern, Zuschauenden, Zuschauerinnen dabei gewesen. Findest du das erstaunlich, dass sich so viele Leute da die Zeit nehmen und auch die Geduld haben, dazu zu schauen?
Es ist überraschend, weil natürlich die Spiele, die gehen sehr lang. Aber ich denke, der Vorteil da ist eben auch, dass man nicht die ganze Zeit zuschauen muss, sondern man immer mal wieder zuschauen kann. Mhm. Und dadurch, dass man ja die Züge dann auch zurücklaufen lassen kann, bekommt man trotzdem das Spiel noch mit. Während zum Beispiel, wenn man jetzt andere Sportarten wie Handball, Fußball sich anschaut, kann man natürlich, wenn man eine Zeit nicht zugeschaut hat, nicht selbst kurz das Spiel zurückdrehen und nochmal anschauen, wenn das beim Schach natürlich möglich ist, dass man einfach die Züge zurücknimmt und sich dann nochmal anschaut.
Denkst du, es gibt einen Grund bei den großen Spielern, jetzt gerade die Namen, die man momentan kennt? Ich meine, Dinglieren ist jetzt gerade der Weltmeister. Nepomniachtchi war jetzt zweimal Antretender bei den Weltmeisterschaften. Magnus Carlsen und Nakamura sind ja auch super berühmt auf YouTube, weil sie so viele Follower haben. Denkst du, da gibt es irgendeinen speziellen Grund, warum jetzt gerade die auch so erfolgreich sind und so oft Spiele gewinnen in ihrem Spielstil? Und vielleicht als Bonus, aber ich weiß nicht, ob das ganz zusammenhängt, ob du das interessant findest, dass Magnus Carlsen jetzt auch nicht mehr mitgemacht hat.
Also ich denke, warum manche Spieler besonders erfolgreich sind, ist zum Beispiel Magnus Carlsen hat eine ganz eigene Art zu spielen. Er spielt zum Beispiel sehr positionell und hat einfach ein sehr besonderes Verständnis dafür, wo die Figuren hin müssen und wo die Figur am besten steht. Und gerade am Anfang seiner Karriere hat man das noch gesehen. Der Unterschied zu anderen Spielern war damals, dass andere Spieler relativ früh ein Remis vereinbart haben. Während die Stellung vielleicht auch noch nicht ganz klar war, aber es war bekannt, okay, theoretisch ist es eine Remis-Stellung. Das heißt, man spielt es gar nicht aus, sondern vereinbart halt einfach das Remis, um Zeit und Energie zu sparen. Während Carlsen am Anfang gesagt hat, er macht es nicht. Er spielt jede Stellung bis zum Schluss. Weil natürlich ist vieles in Theoriestellung oder sagt die Engine, dass es eine ausgeglichene Bewertung ist, aber man muss das als Mensch erstmal finden. Und da hat er einige Spiele gerade am Anfang dadurch gewonnen, dass er eben wirklich gesagt hat, ich spiele es aus, zeig mir, dass du es kannst.
Okay.
Und in ähnlichen Spielstil hat eben Dinglieren, der sehr positionell, sehr ruhig spielt, während Spieler wie Nakamura oder Nepomniachtchi ein bisschen aggressiver sind in ihrem Spielstil. Und dadurch natürlich auch mal schnell einen Gewinn einfahren können, weil bei so aggressiven Spielstilen muss der Verteidigende natürlich auch aufpassen. Weil als Verteidiger darf man sich keinen Fehler erlauben, während als Angreifer man sich vielleicht schon die ein oder andere Ungenauigkeit erlauben kann, ohne dass es direkt verloren ist.
Mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir sind relativ tief in das Thema rein und haben vielleicht eine ganz basic Frage vergessen, und zwar ein Schachspiel. Man spielt ja, also vielleicht sollten wir mal kurz erklären, wie das überhaupt abläuft mit Gewinnen und Verlieren oder Unentschieden und was genau ein Unentschieden überhaupt ist. Ich lasse dich einfach mal erklären.
Genau, also ich sag mal natürlich, Niederlage und Gewinn ist relativ einfach zu erklären. Das lässt sich auf verschiedene Arten erreichen, indem entweder ein Gegner einfach aufgibt und sagt, er gibt freiwillig die Partie als verloren ab, weil er zum Beispiel in einer schlechten Stellung ist, deutlich weniger Material hat, weil er zum Beispiel eine Dame weniger hat. Oder indem ein Gegner oder einer der Spielenden einfach Schachmatt setzt. Das heißt, der König muss im Schach stehen und kann keine Felder mehr haben, wo er aus dem Schach ziehen kann. Und er kann auch die angreifende Figur nicht schlagen oder eine Figur zwischen dem Angreifer und dem König stellen. Dann haben wir ein Schachmatt und dann ist die Partie automatisch beendet. Eine weitere Möglichkeit ist, da die normalen Schachspiele immer auf Zeit ablaufen. Wenn einer der Spielenden keine Zeit mehr hat, dann wird die Partie auch als verloren gewertet. Und ein Unentschieden kann man vereinbaren, indem man sagt, beide Spielenden haben die Ansicht, dass die Stellung ausgeglichen ist und einigen sich deswegen auf ein Unentschieden. Oder es gibt gewisse Stellungstypen, wo das auch gegeben ist, wenn zum Beispiel nur noch 2 Könige auf dem Brett sind, dann kann keiner der beiden Spielenden die Partie mehr gewinnen. Dann ist es automatisch ein Unentschieden. Oder es gibt sogenannte tote Stellungen, wo auch kein Gewinnweg erreicht werden kann, weil zum Beispiel sich die Bauern alle gegenseitig blockieren und der König einfach nicht an den Bauern vorbeikommt, um irgendwie einen Gewinnweg zu erreichen. Dann ist es auch automatisch ein Unentschieden.
Wie lange kann man denn, weil man hat ja jetzt diese Figuren und das Schachspiel soll ja auch gerade beim Schachmatt oder beim Figurenschlagen auch ein bisschen auf ein bisschen ein Kriegsszenario zurückweisen. Wie weit denkst du denn, kann man Schach zurückverfolgen? Wann wurde das zum ersten Mal gespielt, so ungefähr, falls du da was weißt?
Also Schach kann man sehr lange schon zurückführen, glaube ich, aufs alte Indien sogar, um circa, also Jahreszahl kann ich mich nicht ganz festlegen, aber also es war sehr früh und das wurde damals entwickelt, als der Sultan sagte, dass er ein neues Spiel haben möchte und eben jemand beauftragt hat, ihm ein neues Spiel zu entwickeln. Und er hat als Belohnung durfte quasi einen Wunsch äußern. Und was damals geäußert worden sein soll, wenn man der Geschichte glaubt, ist, dass die Person gesagt hat, sie möchte ein Reiskorn auf dem ersten Feld haben und dann für jedes weitere Feld, es gibt ja insgesamt 64, die Anzahl immer verdoppeln.
Ja.
Und dem Sultan ist irgendwann aufgefallen, dass er so viele Reiskörner gar nicht zur Verfügung hat. Und dann wurde eben eine andere Art der Bezahlung dafür sich überlegt. Aber man kann es eben bis ins alte Indien schon zurückverfolgen. Und das sah damals dann natürlich ein bisschen anders aus als heutzutage. Da gab es noch andere Regeln, die Figuren haben noch ein bisschen anders gezogen. Und es hat sich auch je nach Region zum Teil anders weiterentwickelt. Zum Beispiel vor einiger Zeit wurde in China noch nach anderen Regeln gespielt als im westlichen Teil der Welt.
Okay.
Und das wurde dann aber natürlich, wo es dann vereinheitlicht wurde alles, wurden die Regeln eben angepasst, dass es auch jeder nach den gleichen Regeln spielen kann.
Ist es schon lange her, dass es vereinheitlicht wurde?
Ja, also die Regeln wurden schon vor langer Zeit, sage ich mal, dann auch vereinheitlicht. Da, wo eben dann auch ein Schachverband aufgetreten ist, der gesagt hat, okay, wir wollen Weltmeisterschaften ausrichten, wie jeder andere Verband auch. Da musste man natürlich sich auf eine Regel einigen.
Okay. Mega interessant. Ich hätte eigentlich dich alles gefragt, was mich interessiert. Falls du noch irgendwas zu dem Thema sagen willst, du hast hier alle Zeit der Welt.
Vielleicht noch etwas Werbung hier im Sinne des Kurses hier an der Universität. Wir werden Ende Oktober im kommenden Semester ein hochschulinternes Schachturnier anbieten, wo natürlich auch eine offizielle Ausschreibung folgen wird. Aber da ist jeder Studierende an der Universität gerne eingeladen, daran teilzunehmen. Wie gesagt, weitere Infos folgen noch.
Dann mache ich vielleicht sogar selber mit, auch wenn ich wahrscheinlich in der ersten Runde rausfliege. Soweit bin ich noch nicht. Aber Eike, ich finde es super, dass du hier warst. Ich finde das Thema super interessant. Schaut euch das Schachturnier an. Wir werden den Podcast auf jeden Fall vor dem Turnier veröffentlichen. Das heißt, hoffentlich hört ihr was davon und schaut euch gerne mal im Hochschulsport rein, weil da gibt der Eike nämlich auch einen Schachkurs, falls ihr ein bisschen besser werden wollt im Schach. Ist für Anfänger und auch für Fortgeschrittene, oder?
Genau, ist für jede Person, die gerne Schach spielt oder vielleicht auch Schach lernen möchte. Wir haben von Fortgeschrittenen bis blutigen Anfängern alles dabei und jeder ist willkommen.
Cool. Dann danke ich auch euch wieder dafür, dass ihr reingeschalten habt. Ich bin Samuel Schatz vom MeinB-Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
MeinB ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.